hat der rechtsnationalen Politikerin Le Pen das passive Wahlrecht wegen Betrugs für die Dauer von 5 Jahren entzogen. Damit kann sie wohl nicht bei der Präsidentschaftswahl 2027 antreten. Von 4 Jahren Haft werden 2 Jahre durch das Tragen einer Fußfessel abgegolten und 2 zur Bewährung ausgesetzt. Le Pen muss außerdem eine Geldstrafe von 100.000 Euro zahlen. Zur Last gelegt wird ihr die jahrelange Veruntreuung von EU-Geldern, indem Assistenten nicht für das EU-Parlament, sondern für die Partei arbeiteten. Das Gericht schätzte den Gesamtschaden auf knapp 3 Millionen Euro. In der Berliner CDU-Bundeszentrale sind die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD am Nachmittag in eine neue Runde gegangen. Besonders bei den Themen Finanzen und Migration gibt es noch deutliche Meinungsverschiedenheiten. CSU-Chef Söder setzt nach eigener Aussage darauf, dass in den kommenden Tagen gerade bei Finanzfragen ein Durchbruch gelingt. Der bayerische Ministerpräsident hat aber auch betont, dass es keinen Zeitdruck gebe. In den Erdbebengebieten in Myanmar ist die Zahl der Toten inzwischen auf mehr als 2000 gestiegen. Nach Angaben der Militärregierung werden noch über 200 Menschen vermisst. Knapp 4000 Menschen wurden bei der Naturkatastrophe verletzt. Inzwischen ist internationale Hilfe angelaufen, die aber noch nicht überall angekommen ist. Straßen und Brücken sind erheblich zerstört. Aus dem ARD-Studio Südostasien, Max Seib.
Auch das Versorgen von Verletzten ist ein Problem. Laut der Weltgesundheitsorganisation seien die Krankenhäuser mit den tausenden Patienten überfordert. Die WHO fürchtet, weil auch Wasser und Strom fehlen, dass sich Krankheiten in Myanmar ausbreiten könnten. In Bangkok wurden heute erneut mehrere Hochhäuser evakuiert. Es waren Risse in Wänden entdeckt worden, Menschen spürten Erschütterungen. Premierministerin Petong Tang Shinawat gab aber Entwarnung. Das seien alte Risse gewesen, es bestehe keine Gefahr.
Die Inflationsrate in Deutschland ist leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um durchschnittlich 2,2% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Januar und Februar hatte die Rate noch bei 2,3% gelegen. Insbesondere Nahrungsmittel verteuerten sich im März. Sie kosteten durchschnittlich 2,9% mehr als ein Jahr zuvor. Dienstleistungen 3,4% mehr. Energie dagegen verbilligte sich um 2,8% gegenüber dem Vorjahr. Die deutsche Industrie schaut weiter pessimistisch auf die Wirtschaftsentwicklung. Nach Einschätzung des Branchenverbandes BDI dürfte die Produktion im laufenden Jahr um 0,5% schrumpfen. Damit verliere die deutsche Industrie im europäischen Vergleich weiter an Boden, sagte BDI-Präsident Leibinger. Er äußerte sich auf der Hannover Messe, die am Vormittag mit einem Rundgang von Bundeskanzler Scholz eröffnet wurde. Aus Hannover Helmut Eickhoff.
Olaf Scholz ließ sich durch verschiedene Hallen führen, erkundigte sich bei Bosch nach Batteriefabriken, bekam bei einem Getriebehersteller für Windkraftanlagen ein kleines Windrad geschenkt. Durch das Partnerland Kanada steht die Industrieschau natürlich umso mehr unter dem Eindruck der weltpolitischen Lage. Olaf Scholz bezog diesbezüglich klare Position. Der Irrweg des Protektionismus bedrohe die Wachstumschancen der ganzen Welt. Bei der Hannover Messe präsentieren sich in diesem Jahr rund 4000 Aussteller aus mehr als 60 Nationen. Das wichtigste inhaltliche Thema ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Industrie.
Die Produktion im Stahlwerk Hennigsdorf steht bis auf Weiteres still. Wie das Unternehmen dem RBB mitgeteilt hat, bleiben damit die rund 680 Mitarbeiter, das ist fast die gesamte Belegschaft, in Kurzarbeit. Das sei nun unbefristet, sagte ein Sprecher. Da die Rahmenbedingungen unverändert seien, habe sich auch an der Situation des Stahlwerks nichts geändert. Die Produktion in Hennigsdorf ruht seit dem 1. Januar. Ursprünglich waren 3 Monate vorgesehen. Eine Signalstörung bei der Berliner S-Bahn führt weiter zu starken Behinderungen im Zugverkehr. Laut der Bahn fällt die S45 nach wie vor komplett aus. Auch die S85 fährt nicht. Die Linie S47 fährt nur zwischen Schöneweide und Spindlersfeld. Ursache der Signalstörung ist laut S-Bahn ein defektes Kabel. Es wurde am Morgen bei Bauarbeiten in Schöneweide beschädigt. Die Reparatur sei in vollem Gange und soll noch heute abgeschlossen werden, hieß es. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend viele Wolken, im Süden einzelne Schauer. Zurzeit haben wir in Berlin-Spandau Eiskeller 10 Grad und in Adlershof 9, in Wiesenburg im Fläming 7 und in Lübben-Spreewald 11 Grad. Dazu weht böiger Wind aus Nordwest bis Nord. Nachts im Süden wolkig, von Norden her klar und trocken, plus 3 bis minus 1 Grad. Und morgen nach Nebel teils sonnig, teils lockere Quellwolken, dabei trocken 12 bis 15 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag. Mit Susanne Papavassiliou.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Also wir haben ja Frühling, noch nicht Sommer, aber Frühling. Und da zeigt sich jetzt gerade wieder der Poserbaum schlechthin in fast voller Blüte, die Magnolie. Wir haben hier im Haus des Rundfunks auch eine und die sieht schon ziemlich gut aus. Ich finde diese Bäume ja wirklich irre. Es ist ein kurzes Vergnügen, aber schön. Ich finde, wir müssen auch mal gute Nachrichten haben, oder? Und das ist wirklich eine gute Nachricht. Die Magnolien blühen jetzt.
Everybody knows that our cities were built to be destroyed. Everybody knows that our cities were built to be destroyed. You get annoyed, you buy a flat, you hide behind the mat. But I know she was born to do everything wrong with all of that. But I know she was born to do everything wrong with all of that. Maria Bethania, please send me a letter. I wish to know things are getting better, better, better, better, better, better than ya. Please send me a letter. I wish to know things are getting better. She has given her soul to the devil, but the devil gave his soul to God. She has given her soul to the devil, but the devil gave his soul to God. Before the flood, after the blood, before you can see. She has given her soul to the devil and bought a flat by the sea. She has given her soul to the devil and bought a flat by the sea. Maria Bethania, please send me a letter. I wish to know things are getting better, better, better, better, better, Bethania. Please send me a letter. I wish to know things are getting better. Everybody knows that it's so hard to dig and get to the root. Everybody knows that it's so hard to dig and get to the root. You eat the fruit, you go ahead, you lie upon your bed. But I love her face, for it has nothing to do with all I've said. But I love her face, for it has nothing to do with all I've said. Maria Bethania, please send me a letter. I wish to know things are getting better, better, better, better, better, Bethania. Please send me a letter. I wish to know things are getting better.
Maria Bethania, diesen Song hat ihr älterer Bruder Caetano Veloso ihr gewidmet, als er sich im englischen Exil befunden hat und dass er von der brasilianischen Militärdiktatur genötigt worden war. Und hier in diesem Song bittet er sie um Nachrichten aus der Heimat. Und Biden erweist mit dieser Interpretation der US-Amerikaner Bart Davenport die Ehre.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen.
75 Jahre ARD. Das Jubiläum auf Radio 3.
Wer mal miterleben möchte, wie das morgens so abläuft bei der Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner, dem oder der sei die ARD-Doku 75 Jahre fürs Erste ans Herz gelegt. Sie beginnt nämlich im Schlafzimmer von Frau Daubner um kurz vor sieben. Aber auch sonst ist dieser Film, der uns durch 75 Jahre ARD und somit auch durch 75 Jahre deutsche Geschichte und Geschichten führt, absolut sehenswert. Frank Diederichs ist Regisseur und einer der Autoren des Films und jetzt mein Gast hier auf Radio 3. Herzlich willkommen.
Schön, dass wir miteinander sprechen.
Ich habe zuerst gleich mal eine Frage. Heißt die ARD eigentlich erst das Erste, seit es das ZDF, also das Zweite, gibt?
Ich würde mal sagen, ja, aber da bin ich kein Fachmann drin, ehrlich gesagt. Das weiß ich nicht.
Ist ja auch egal. Wir kennen es jetzt unter das Erste. Und ich komme noch mal darauf zurück. Die Doku beginnt tatsächlich sehr privat im Schlafzimmer von Susanne Daubner. So sieht es jedenfalls aus. Eigentlich so ein ziemlich krasser Distanzverlust zu der doch seriösen, wenn auch sehr humorvollen Tagesschau-Nachrichtensprecherin.
Das haben Sie richtig erkannt. Es ist ein Bruch mit dem gewohnten Bild von Susanne Daubner. Aber es wird ja auch gleich wieder zurückgeführt zu ihr und so, wie man sie kennt. Aber die übergeordnete Idee war eigentlich, oder Filmidee ist entliehen von dem Film Und täglich grüßt das Murmeltier. Eine zirkuläre Erzählung, die eben auch auf die ARD angewandt werden kann. Dass es immer wieder von vorne losgeht, immer wieder neue Nachrichten, immer wieder neue Themen, immer wieder neue gesellschaftliche Diskurse. Und es heißt also, die Filmerzählung ist zirkulär angelegt, aber die Erzählhaltung, der Strang ist natürlich linear, die letzten 75 Jahre ARD.
In der Doku werden auch viele Menschen gefragt, was sie mit der ARD verbinden. Wie ist das bei Ihnen? Welche Sendung war so Ihr erster ARD-Moment?
Also ich bin Jahrgang 68 und meine Eltern waren auch noch ein bisschen strenger und Fernsehen war etwas, wo man eben sehr darauf aufpassen musste, dass das nicht übermäßig konsumiert wird. Das heißt, ich habe lange überlegt und bin dann auf Pantau gekommen. Ich weiß auch, dass meine Eltern große Fans von Hans-Joachim Kuhlenkampf waren. Und ich kann mich, das muss auch dann Mitte der 70er gewesen sein, mit dem Einzug des Farbfernsehgeräts ins Hause Diederichs, dass da irgendwann mal eine Dokumentation über die Formel 1 lief. Und das sind so meine ersten Erinnerungen an die ARD. Aber meine Kindheit selber und auch meine Jugend war gar nicht so vom Fernsehen geprägt.
Es ist wirklich total spannend, wenn man sich die Doku ansieht, an wie viele Dinge man sich dann plötzlich wieder erinnert und wie eben tatsächlich das Fernsehen damals das erste mit einer der wenigen Quellen war, durch die man das überhaupt miterleben konnte. Das hat sich ja sehr verändert und das ist ja auch eine der großen Herausforderungen, die würden auch thematisiert. Wie beurteilen Sie das eigentlich? Wo müsste die Reise hingehen für die ARD?
Oh, das ist schwer zu sagen.
Mal eben so eine große Frage.
Ja, genau. Die ganze Medienlandschaft hat sich natürlich durch Digitalisierung und Internet, den Online-Medien und den sozialen Netzwerken so radikal verändert, dass natürlich auch sich die Rolle der ARD da maßgeblich ändern muss. Das hat ja auch Vorteile. Also wenn man sich jetzt anguckt, dass viele Menschen freien Zugang zu Informationen haben, das ist ja erstmal großartig. Wenn man möchte, kann man wahrscheinlich auch zu einem Mönch in Tibet Kontakt aufnehmen. Aber man weiß gar nicht, ist der wirklich Mönch? Sitzt der wirklich in Tibet? Also der Wahrheitsgehalt wird auch immer gleich wieder hinterfragt. Das heißt, meines Erachtens muss die ARD da einen Filter darstellen, was Glaubwürdigkeit, was Ernsthaftigkeit, was Verlässlichkeit betrifft. Ja, in diesen Filterblasen, wo auch gezielte Desinformationen stattfinden, Fake News sind und so weiter, da muss im Endeffekt ein verlässlicher Partner für die Menschen in diesem Land da sein. Ich glaube, das ist der erste Ansatz. Aber darüber hinaus gibt es natürlich auch Auftrag, was jetzt Kultur, Unterhaltung, Sport und so weiter natürlich auch weiter abgebildet werden muss, weil das schlichtweg einfach der Sendeauftrag ist, den die ARD hat und den sie zu erfüllen hat.
Das lernen wir in der Dokumentation auch. Es kommen ja wahnsinnig viele Sachen drin kommt vor, von Unterhaltung bis Kultur bis Politik. Wie schwierig war es, das 75 Jahre in eine Dokumentation zu packen? Was mussten Sie vielleicht auch rauslassen?
Also da ist die Kunst sozusagen des Weglassens gefragt, weil natürlich kann man in 60 Minuten nicht im Ansatz das abbilden, was in 75 Jahren ARD-Geschichte passiert ist. Und das war im Endeffekt die Herausforderung, vor dem einerseits die Redaktion stand und natürlich auch die anderen Autorinnen und Autoren dieses Films, die unterschiedliche Themen behandelt haben, wie jetzt eben den Sport, das Kinderfernsehen, wie das alles losging mit der ARD und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, warum es damit losging, Kultur, die ARD und die Frauen, das sind alles Themen, die wir behandeln und wo wir jetzt nicht versuchen, so enzyklopädisch vorzugehen und zu sagen, ja, und dann ist der Tatort wichtig und die Lindenstraße und man möge es uns verzeihen, beides findet eigentlich nicht statt. Aber dafür eben andere Aspekte, unter denen man das dann subsumiert und guckt, wie die Geschichte der ARD in dem Fortgang der Bundesrepublik oder in der Entwicklung der Bundesrepublik, ja, wie sie sich da etabliert hat und wie sie sich gefunden hat und wie die Menschen zu ihr gefunden haben oder eben auch jetzt wieder so ein bisschen den Kontakt verloren haben. Das ist eigentlich der Bogen, den wir spannen.
Ja, das Spannende finde ich eben auch, dass es ja nicht nur eine Jubeldoku ist, sondern auch durchaus sehr kritisch mit der ARD umgeht. Sie haben schon ein paar Themen erwähnt, Frauen, es geht auch um Diversität. Das Thema Westdominanz, das ist ja auch so ein Kritikpunkt an der ARD. Wie viel Osten hat eigentlich Anteil an dieser Doku?
Ja, das ist eine spannende Frage. Da würde ich fast am liebsten zu Lutz Pehnert weiterleiten, der jetzt aber nicht hier ist, der Autor des Stückes in unserem Film über die ARD und die DDR. Ich als Wessi, geboren in München, hatte da jetzt, sagen wir mal, das Zepter ganz an ihn gereicht, weil ich da nicht diesen Einblick habe und auch nicht betroffen bin. Bin aber ganz erstaunt über diese Erzählung von ihm, die einerseits deutlich macht, wie die ARD einerseits das Guckloch in der Mauer oder in der deutschen Grenze war, durch das die Menschen in der DDR eben in den Westen blicken konnten. Sie haben also einerseits den Westen gesehen, sie haben aber auch sich selbst wieder gesehen, wenn es zum Beispiel eine Sendung, die Zone hat das Wort, wo ja auch Korrespondenten über die DDR und ungeschönt über den Alltag in der DDR berichtet haben, sodass die Menschen in der DDR auch wieder sich und die DDR gesehen haben. Und dass der ARD, jetzt kommen wir schon durcheinander, und dass der ARD dann aber so ein Perspektivwechsel eigentlich nicht wirklich geglückt ist, wo man gesagt hat, nach der Wiedervereinigung war die ARD nicht ein Fernsehen von Ostdeutschen für Ostdeutsche, sondern es war eher ein Fernsehen von Westdeutschen über Ostdeutsche. Und das hat natürlich zu wahnsinnigen Entfremdungskräften geführt. Und wo sich die Menschen nicht wieder abgeholt gesehen haben. Und ob das heute anders ist, das kann ich nicht wirklich beurteilen. Ich finde es nur spannend, als Wessi, dessen Leben sich überhaupt nicht verändert hat durch diese Vereinigung, dann mitbekommen hat im Endeffekt, welche Wunden da geschlagen wurden. Und dass im Endeffekt natürlich ja in Ostdeutschland dann ein Verbund oder eben die ostdeutschen Sender im Stile der ARD aufgebaut wurden. Die Intendanten aus dem Westen kamen, das Geld auch aus dem Westen kam, aber eben auch die ganzen Strukturen und auch die Perspektive. Und das war ein bisschen unglückselig, würde ich sagen.
Lars Eidinger, es kommen viele Prominente vor in der Doku. Lars Eidinger sagt gegen Ende, dass man ja zum Geburtstag oft sagt, bleib so, wie du bist. Und dann zitiert er aber einen Bekannten, der dann sagt, nur wer sich verändert, bleibt sich treu und wünscht der ARD auch weiterhin viel Veränderung. Was wünschen Sie der ARD zum 75.
Ich bin da ganz bei Lars Eidinger, weil ich finde, dass die Veränderung ist zwingend notwendig. Man sieht das. Ich würde mir wünschen, aber da bin ich eben auch, sagen wir mal, befangen, weil ich ja auch Autor und Dokumentarfilmer bin. Ich wünsche mir natürlich, dass nicht weiter am Programm gespart wird, erst recht nicht am Kulturprogramm. Ich wünsche mir, dass eine Vielfalt weiter bestehen bleibt oder wiederhergestellt wird. Ich wünsche mir, dass weniger Meinung, sondern viel mehr Fakten und Verlässlichkeit wieder da ist. Das ist einhergehend mit sich nochmal verändern müssen, weil man muss auch natürlich wieder die jungen Leute finden. Aber das sind dann auch immer wieder Plattitüden, die man dann von sich gibt. Weil ich habe jetzt ehrlich gesagt auch kein Rezept, wie man die Jungen so schnell zurückgewinnen kann. Die werden ja auch älter, vielleicht finden sie dann wieder zur ARD. Aber das ist ein langer Weg und ich glaube auch, dass sich da schon auch wirklich was tut. Also ich habe mit Menschen von der Tagesschau.de, mit der Begüm gesprochen oder auch mit Siam El-Maimouni, wo man merkt, dass auch, und auch bei ihren Namen merkt man ja auch, dass da schon ein Migrationshintergrund irgendwo mitschwingt, dass da sich schon was tut, was Diversität anbelangt, aber dass das natürlich noch nicht reicht und dass man ja hofft, dass sich dieser Verbund nicht totspart und dass man eher an die Strukturen rangeht, denn an die Inhalte. Das würde ich mir wünschen.
Da wünsche ich mit und ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, Frank Diederichs.
Ja, vielen Dank für das Gespräch und ganz liebe Grüße nach Berlin.
75 Jahre, das erste, die ARD-Story mit Susanne Daubner in der ARD-Mediathek zu sehen. Und was hier die ARD oder auch das ZDF sind, das ist in Großbritannien die BBC, für viele auch die Mutter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Über sie spreche ich in dieser Stunde auch noch um etwa 17.40 Uhr. Bleiben Sie einfach dran. Das ist Musik von dem Berliner Dance Orchester Footprint Project. Und das sind ja so 10 junge, tolle Musiker, die ganz verschiedene Beats gerne vermischen. Und ich stelle mir gerade so vor, wie sie diesen Song hier gespielt haben und sich dann überlegt haben, hey, wie nennen wir das Stück? Und dann sagt jemand, hey, wie wär's mit Groove-Gurke? Ja, Groove-Gurke. Ich finde, dafür, allein dafür, muss man diese Band doch lieben, oder?
Musik auf Radio 3. Lange nicht gehört. Noch nie gehört. Thank you. Noch nie gehört. Radio 3. Musik neu entdecken.
Joni Mitchell hören wir hier. Sometimes I'm happy.
Sometimes I'm happy. Sometimes I'm blue. My disposition is dependent on you. I never mind the rain from the skies as long as I have the sun in your eyes. Sometimes I love you. I hate you. When I hate you, it's because I love you. That's how I am. So what can I do? I'm happy when I'm with you. Sometimes I'm happy, sometimes I'm blue. My disposition is dependent on you. I never mind the rain from the sky, just so long as I have the sun in your eyes. Sometimes I love you, oh, and sometimes I hate you. But when I hate you, it's because I love you. That's how I am. So what can I do? I'm happy when I'm with you.
Joni Mitchell, verzeihe ich auch Musical Sounds, die ich sonst nicht so mag. Sometimes I'm Happy aus dem Musical Hit the Deck von 1927 ist das Musical. Sonst klingt sie nicht so musicalmäßig, aber egal. 17.30 Uhr ist es gleich und Ortrund Schütz ist jetzt wieder hier.
Radio 3, Kultur kompakt.
Ja, Ortrun, und heute hat uns die Nachricht erreicht, die österreichische Schriftstellerin Barbara Frischmuth ist gestorben.
Die Schriftstellerin und Übersetzerin Barbara Frischmuth war eine der wichtigsten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur. Sie hatte 1968 ihren ersten literarischen Erfolg mit dem Roman Die Klosterschule. Nach diesem hochgelobten Debüt und dem Roman Das Verschwinden des Schattens in der Sonne hat sie dann unter anderem mit der Sternwiese-Trilogie und der Demeter-Trilogie Erfolge gefeiert. Und nicht nur Romane, zu ihrem Repertoire gehören auch Kinderbücher, Hörspiele und ihre Arbeiten für Film, Fernsehen und Theater. Erst vor wenigen Wochen war außerdem der Band Die Schönheit der Tag- und Nachtfalter mit fantastischen Naturerzählungen erschienen von ihr. Und bei all dem kann man sagen, in Barbara Frischmuths umfangreichen Werk und ihrem Übersetzungsarbeiten auch spiegelt sich die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen wider. Am Samstag ist sie jetzt im Alter von 83 Jahren in Altaussee gestorben. Das hat ihr Verlag mitgeteilt. Und um 18.40 Uhr gedenken wir Barbara Frischmuth nochmal ausführlicher hier im Programm von Radio 3.
Nach der Amtsenthebung und der Verhaftung von Ekrem İmamoğlu, dem Istanbuler Bürgermeister, protestieren ja in der Türkei hunderttausende Menschen. Und jetzt regt sich auch in der Kulturszene wieder.
190 Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben eine Erklärung veröffentlicht. Als Literaten der Türkei werde man zu diesem undemokratischen Vorgehen nicht schweigen, heißt es darin. Auch Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk meldet sich zu Wort. Bisher habe die türkische Bevölkerung trotz Einschränkungen der Meinungsfreiheit die von ihnen favorisierten Politiker wählen können. Damit sei es jetzt vorbei, schrieb Pamuk auf dem Nachrichtenportal T24.
Ja, das betrifft jetzt also erstmal Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Ortrun, gibt es denn auch Protest aus der türkischen Musikszene?
Ja, der Pianist Fazil Say hat zum Beispiel in den sozialen Medien ein Video mit einem seiner Stücke veröffentlicht. Darin sieht man Schuhe, die die Demonstrierenden verloren haben, als sie vor Wasserwerfern und Tränengas weggelaufen sind. Die hängen an ihren Schnürsenkeln an einem Polizeigitter. Was für ein Bild.
Ja, wow. Der neue Roman von Antje Ravik-Strubbel führt uns mitten hinein in die Kultur- und Medienszene Berlins. Der Einfluss der Fasane heißt der Roman und wir präsentieren ihn und seine Autorin hier bei uns im RBB und Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, können dabei sein.
Und zwar in unserer Literatursendung Orte und Worte, die wir am Mittwoch in der Dachlounge Studio 14 aufzeichnen. Es geht in dem neuen Roman von Antje Ravik-Strubbel um Hella Karl. Die ist Feuilletonchefin einer großen Tageszeitung. Und sie ereilt eine schlimme Nachricht, nämlich die vom Suizid eines berühmten und komplett fiktiven, übrigens Berliner Theaterintendanten. Der wirft sie völlig aus der Bahn. Denn dieser Intendant, der hatte einen folgenschweren Artikel über sich ergehen lassen müssen, könnte man sagen, mit der Überschrift Intendant zwingt Schauspielerin zur Abtreibung. Und der ist durch diesen Artikel sehr in Verruf geraten. Jetzt steht die Frage im Raum, ist sie, die Feuilletonchefin, also schuld an seinem Tod? Unsere RBB-Literaturredakteurin Nadine Kreuzerler hat bei uns auf Radio 3 das letzte Buch von Antje Ravik-Strubbel mit diesem hier jetzt verglichen.
Es ist tatsächlich ein Buch über Machtmissbrauch auf mehreren Ebenen und es ist ganz interessant, weil ja Antje Ravik-Strubbel mit ihrem letzten Roman Blaue Frau 2021 den Buchpreis bekommen hat und darin ging es ja ganz explizit um Gewalt an Frauen, um Machtmissbrauch, aber auch um sexuellen Missbrauch. Und das war ein ja sehr aufwendig recherchiertes Buch, der zwischen mehreren Ländern gespielt hat und auch noch so eine Ost-West-Verbindung aufgemacht hat und eben von Gewalt an Frauen und Machtmissbrauch handelte. Dieses Buch jetzt greift wieder ein MeToo-Thema auf. Der Einfluss der Fasane ist aber eine ganz andere Art von Buch, ein sehr heiteres, ironisch, spöttisches Buch. Und diese Frau, Hella, ist eine sehr ambivalente Figur, denn sie ist eine Frau, die sich in dieser ganzen Cancel-Kultur-Debatte und der MeToo-Debatte immer eher auf die Seite der Männer geschlagen hat bisher und nun eben diesen Intendanten eigentlich auch nur zu Fall gebracht hat aus persönlichen Gründen.
Klingt nicht richtig sympathisch, was Nadine Kreuzerler hier über die Protagonistin aus Antje Ravik-Strubbels neuem Roman Der Einfluss der Fasane so erzählt. Umso spannender finde ich die Lesung und das Gespräch zwischen Nadine Kreuzerler und Antje Ravik-Strubbel. jetzt am Mittwoch um 18 Uhr im Haus des Rundfunks in der Masurenallee in Berlin-Charlottenburg, hier im Studio 14 in der RBB-Dachlounge beim Radio 3 Kultursalon nämlich. Und Sie können gratis dabei sein. Melden Sie sich einfach auf unserer Internetseite an, im entsprechenden Formular, gleich auf der Startseite auf radio3.de oder per Mail. Da geht es auch. Es geht an kultursalon@radio3.de. Ich sage es nochmal langsam. Also einfach kultursalon in einem, dann @radio3ausgeschrieben.de. Genau.
Wunderbar. Vielen Dank, Ortrun.
Bitte.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Τα δύο σου χέρια μια ανάσα, σαν δροσέρι χαρά. Βγήκαν έλα ζάχαρη και μέντα και γλυκόφιλη. Άνθησε στην αυλή μου γαρδένια φούλη και για ζέμη. Με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριαστοί. Με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκάνια.
Is it the spirit and the beauty that makes me feel seriously the flavor of a pleasant duty? No monotony. You walk around, create a sound, writing notes to me. Is it the magic and the beauty? Just be good to me. With memories and diaries, images and pain. Is it the spirit and the beauty? Just be good to me.
Σου μάτια σαν κοιτάζω. Ο ουρανός με τη γη, γαλάζιο φως και χρυμπάρι, ρίγανη και κρασί. Άνθησε στην αυλή μου γαρδένια φούλη και γιασέμι. Με αρώμα από Ελλάδα και Ανατολή. Εμείς οι δυο καρδούλα μου είμαστε ταιριαστοί. Με αρώμα από Ελλάδα, Βαλκάνι. Και
Auch wenn ich ja leider kein Griechisch verstehe, obgleich ich ebenso auch halb Griechin bin, freue ich mich riesig, diese tolle Sängerin hier bei uns zu hören, Areti Ketimé, gemeinsam mit dem DJ Chantel.
Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen.
75 Jahre ARD. Das Jubiläum auf Radio 3.
Ja, und das feiern wir hier mit zahlreichen Beiträgen und einen Blick auf die ARD, verschiedene Facetten, aber auch einen Blick über unseren Tellerrand hinaus. Seit einiger Zeit schon wird ja in Deutschland die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer lauter. Ist zu teuer, die Meinungsvielfalt wird nicht genug abgebildet und nicht, wir sind nicht modern genug fürs digitale Zeitalter. Wir wollen in diesem Zusammenhang jetzt aufgrund von 75 Jahren ARD wissen, wie sieht es eigentlich in anderen europäischen Ländern aus? Und da fragen wir auf Radio 3 unsere Korrespondenten, ein Netzwerk, das es uns ja ermöglicht, Perspektiven aus anderen Ländern hier abzubilden. Und heute richten wir den Blick auf Großbritannien und die wunderbare und große BBC. Dazu habe ich heute vor der Sendung unseren Korrespondenten Christoph Prössel hier begrüßt.
Ja, schönen guten Tag.
Die BBC, die gilt ja als Mutter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wie ist sie eigentlich entstanden?
Das war im Jahre 1922 und zwar als Konsortium von 6 Radioherstellern, die für sich ausgemacht haben, wir müssen jetzt irgendwie Inhalt herbeischaffen. Und da wurde die BBC gegründet. Zunächst mit 4 Angestellten, 1923 dann schon 177 Angestellte. Und im Jahr 1926 wurde die BBC dann überführt in eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, hat also den Charakter bekommen, den sie bis heute noch trägt, als ja Gesellschaft, die sich über die Gebühren finanziert, als Gesellschaft, die sich über einen Beitrag finanziert für alle Bürgerinnen und Bürger im Vereinigten Königreich.
Die BBC ist ja so ein bisschen der Top-Sender, wo man die tollsten Sachen auch sehen kann, sehr innovativ, gilt so als Vorbild in vielen Bereichen. Aber in den letzten 20 Jahren gab es auch dort etliche Sparrunden. Wie macht sich das im Programm auch in der Qualität bemerkbar?
Das spürt man schon. Es gab harte Einschnitte, wobei natürlich das Management der BBC immer versucht hat, das möglichst so vorzunehmen, dass es eben keine Sichtbarkeit der Einsparungen gibt. Aber das wird eben immer seltener möglich. So ein paar Beispiele. 2023 hat man ein Paket aufgelegt, wo klar war, es wird unter anderem zum Beispiel auch weniger Sport übertragen. Das war so ein Volumen von 400 Millionen britischen Pfund, die man da pro Jahr auf den Weg gebracht hat. Es ist dann auch beschlossen worden, beispielsweise 130 Stellen zu kürzen im BBC World Service, also Informationen weltweit. Es sind aber auch zum Beispiel Büros geschlossen worden, Regionalbüros in Städten und Orten, wo man den Eindruck hatte, dass das dort nicht mehr so nötig ist. Und da geht es dann natürlich schon an die Abdeckung der Regionalberichterstattung. Das ist auch bei der BBC ein ganz wichtiger Punkt, die Regionalberichterstattung als Grundversorgung für viele Menschen aus ihrer Region, aus ihrer Heimat. Und das musste dann neu strukturiert werden. Also man spürt es schon im Programm, man sieht es, aber die BBC muss durch diese Einsparvolumen auch sicherstellen, dass sie Investitionen für die Zukunft hat. Also das ist auch eine Herausforderung.
Vor der steht ja die ARD auch. Gerade unter der Regierung von Boris Johnson wurde die BBC ja als parteiisch und zu links kritisiert. Das klingt vertraut. Auch wir in der ARD hören diesen Vorwurf zuweilen. Die BBC hat sich auf Ausgewogenheit verpflichtet. Wie sieht das aus?
Das ist ganz gut, wenn man in dieser Debatte, in diesem Zusammenhang Boris Johnson nennt. Das war in der Tat ja der Premierminister, der auch den Brexit schlussendlich durchsetzen konnte. Und das waren wilde Zeiten, auch für die Berichterstattung. Und ich glaube, in dieser Zeit hat auch die BBC sehr viel gelernt. Da gibt es Beispiele, die auch in der Medienwissenschaft immer wieder bemüht werden, dass beispielsweise der Gedanke vorherrschte in der Redaktion, naja, es gibt Brexit-Befürworter, Brexit-Befürworter und Brexit-Gegner. Und dann muss man eben dafür sorgen, dass beide gleichberechtigt zu Wort kommen. Und da gibt es zum Beispiel eine berühmte ehemalige Moderatorin, Emily Maitlis, die sehr stark kritisiert hat, dass genau das eben möglicherweise auch der Fehler war. Denn einen Wissenschaftler zu finden, der sagt, der Brexit, das ist ein Problem aus ökonomischer Sicht, das war ganz schnell zu finden. Innerhalb von 20 Minuten hatten sie den Wirtschaftswissenschaftler am Apparat. Der aber sagt, der Brexit, das ist eine super Sache, den haben sie 4 Stunden lang gesucht oder möglicherweise 6 Stunden lang gesucht. Und beide standen dann gleichberechtigt nebeneinander, sodass man den Eindruck gewinnen könnte, aus ökonomischer Sicht, beide haben eine gleichberechtigte Position. Und genau diese Debatten, die hat man, glaube ich, erst danach geführt. Also nach dem Brexit, nachdem man sich gefragt hat, wie konnte es eigentlich dazu kommen. Und diese Debatte wird heute immer noch geführt. Was heißt das eigentlich, Unabhängigkeit? Was heißt das eigentlich, wissenschaftliche Erkenntnisse? Wie, wo haben die welchen Stellenwert? Ich glaube, da ist man schlauer geworden. Die Debatte wird differenzierter geführt. Und ich glaube, auch bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern ist jetzt eigentlich klarer, was damit gemeint ist, mit einer ausgewogenen Debatte.
Wie viel Einfluss hat die Regierung in Großbritannien auf die BBC?
Der ist schon größer, der Einfluss, denn die Regierung kann das Steuerungsgremium, das Board bestimmen, die Mitglieder, die da drin sitzen. Und aus diesem Board wird dann der Generaldirektor ernannt. Das ist im Moment Tim Davey. Den kann man durchaus als konservativ zugewandt bezeichnen. 1993, 94 hat er unter anderem mal kandidiert für die Konservativen. Der ist auch eingesetzt worden von der konservativen Regierung. Also, da gibt es eine andere Nähe zur Politik, als das bei uns in Deutschland der Fall ist.
Und wie ist das gerade die Lage momentan unter der Regierung Starmer?
Ich glaube, dass es im Moment ruhiger geworden ist für die BBC, dass der Druck nicht mehr so groß ist, wie das noch unter der konservativen Regierung war. Seid ihr ausgewogen? Wo habt ihr möglicherweise einen politischen Drall in eine Richtung? Das wird immer wieder bei Reform UK, dem Rechtsausleger der britischen Politik, deutlich. Wenn da Interviews geführt werden, dann müssen sich die Moderatorinnen und Moderatoren immer wieder anhören. Ja, das sei ja eine typische BBC-Frage. Klar, damit gegen muss sich eine BBC, müssen sich die Reporterinnen und Reporter, Moderatorinnen und Moderatoren immer wieder erwehren. Da muss man sich, glaube ich, jeden Tag die Unabhängigkeit erkämpfen.
Vielen Dank für diese Eindrücke von der BBC in Großbritannien von unserem Korrespondenten Christoph Prössl. Tschüss nach London.
Ja, tschüss, danke.
I'm not the kind of fool who's gonna sit and sing to you about stars, girl. But last night I looked up into the dark half of the blue, and they gone backwards. Something in your magnetism must have pissed them off, forcing them to get. The one I caught when I saw your fingers dim in the lights, like you're used to being told that you're troubled. And I spend this whole night stuck on a puzzle. Nobody I knew how we came to be the one to whom you surrendered. Any man who wasn't led away into the other room stood pretending. But something in your magnetism hadn't just made him drop whoever's hand it was that he was holding. Was the one I caught when I saw your fingers dim in the lights, like you're used to be.
too, baby. You know I cry from over you. Had my heart kicked to the ground. Love ripped me up and tore me down, baby. Came on and held on tight. I took a chance, I took a fall. Love broke my heart and shattered all my dreams. But I won't be down on my knees, 'cause I rise above it and I pick myself up and I shake the rain out of my.
But Not Broken, Joss Stone, ganz am Anfang von 2007 von ihrem Album Introducing Joss Stone. Und jetzt haben wir hier auf Radio 3 eine norwegische Sängerin, die wir auch schon lange, lange, lange gerne hier hören. Silje Neagard, The Dance Floor heißt der Track von 2015. Und die hat gerade ein neues Album rausgebracht, mit dem tourt sie auch. Erstaunlicherweise macht sie nicht Halt in Berlin, aber am 23. Mai, das können Sie sich vielleicht notieren, in Worpswede. Warum nicht? In der nächsten Stunde ist Charlotte Brandy hier mein Gast. Die Musikerin hat gerade ein Buch geschrieben. Fischtage heißt es. 18.10 Uhr ungefähr. Silje Neagard, The Dance Floor.
Let me stay in this hour. A Cinderella at her ball. May all that is not you and me just fade into nothing at all.
She can set my mind spinning by the beating of her heart. then locked in a dance, we keep clinging to lives that are drifting apart.
Dance with me, dance with me.
That I am the one you've been searching for, yearning for, let it be so. While we're still out here on the floor.
Is this a fateful hour when I must flee from the ball and all that was ever you and me turns back into nothing at all?
There's no rags into riches, no golden coach for her to ride, and no slipper of glass to try on. Like all other princes, I lied.
Dance with me, dance with me.
With me,
say there's a chance it's me,
that I am the one you've been searching for, yearning for, let it be so. While we're still out here on the floor,
dance with me, dance with me.
Searching for, longing for, let it be so. While we're still out here on the floor.
Wassily Kandinsky. Seine Malerei schockierte, so neu war sie. Nur Linien und Flächen, Formen und Farben, frei im Leinwandraum. Abstraktion statt Abbild. Geometrisches als Spiegel der modernen Welt. Das 20. Jahrhundert startete mit komplett neuen Technologien und Raumzeittheorien. Sie regten Kandinsky an zum Quantensprung. Kosmos Kandinsky. Das Museum Barberini widmet sich dem Vorreiter der abstrakten Kunst und berühmten Malerinnen und Malern, die ihm folgten. Abstrakte Kunst in all ihren Spielarten. 125 Werke aus 6 Jahrzehnten. Kosmos Kandinsky. Geometrische Abstraktion im 20. Jahrhundert. Im Museum Barberini. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Werner Schoninger. Guten Abend. In Frankreich kritisieren Politiker, dass die Rechtspopulistin Le Pen laut einem Gerichtsurteil vorerst nicht mehr bei Wahlen antreten kann. Der führende Vertreter der Linkspartei, Mélenchon, sagte, eine solche Entscheidung liege beim Wahlvolk, nicht bei Gerichten. Ähnlich hat sich der Fraktionschef der konservativen Républicains geäußert. Le Pen wurde das passive Wahlrecht entzogen, weil sie EU-Gelder veruntreut hat. Außerdem wurde eine mehrjährige Haftstrafe verhängt, die sie aber nicht im Gefängnis verbüßen muss. Der russische Staatschef Putin betont seine anhaltende Bereitschaft zu Gesprächen mit US-Präsident Trump, auch nach dessen harter Kritik an ihm. Ein Kreml-Sprecher sagte, Putin bleibe offen für einen Kontakt zu Trump. Der hatte gestern erklärt, er sei stinksauer auf Putin wegen dessen Haltung im Ukraine-Krieg. Frank Eichmann.
Den US-Vorschlag einer umfassenden Waffenruhe hatte Russlands Präsident bereits abgelehnt. Vergangene Woche sprach Putin dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj erneut ab, überhaupt legitimes Staatsoberhaupt zu sein. Das Land solle zunächst unter UNO-Verwaltung gestellt werden, dann könnten eine Präsidentschaftswahl und erst danach ein Friedensabkommen folgen.
In Myanmar hat die Militärregierung inzwischen mehr als 2000 Tote durch das schwere Erdbeben bestätigt. Bei der Katastrophe vom Freitag sind zudem knapp 4000 Menschen verletzt worden, über 200 werden noch vermisst. Die Weltgesundheitsorganisation bittet dringend um Spenden. Aus Genf Katrin Hondel.
Weil an vielen Orten in Myanmar die Strom- und Wasserversorgung ausgefallen sind, bestehe ein erhöhtes Infektionsrisiko, teilt die WHO mit. Das ganze Ausmaß der Katastrophe sei noch nicht vollständig abzusehen. Nach ersten Berichten, so die WHO, seien 3 Krankenhäuser vollständig und 22 weitere teilweise zerstört worden.
In der Berliner CDU-Bundeszentrale sind die Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD am Nachmittag in eine neue Runde gegangen. Besonders bei den Themen Finanzen und Migration gibt es noch deutliche Meinungsverschiedenheiten. CSU-Chef Söder setzt nach eigener Aussage darauf, dass in den kommenden Tagen gerade bei Finanzfragen ein Durchbruch gelingt. Die Inflationsrate in Deutschland ist leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt mitgeteilt hat, verteuerten sich Waren und Dienstleistungen.